Einen wunderschönen guten Morgen euch zusammen. Ich freue mich sehr auf diesen Gottesdienst, auf die Gemeinschaft mit euch. Und wir freuen uns vor allem auf Gottes Wort. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Thema schwer zu finden. Schwer zu finden. Als Grundlage habe ich einen Predigttext aus Matthäus 7, Vers 13 bis 23. Ich denke, viele kennen den Text. Matthäus 7, ab Vers 13. Jesus sagt: Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis abführet. Und irre sind viel, die darauf wandeln. Und die Pforte ist enge, und der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig ist ihrer, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen und von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte, aber ein fauler Baum bringet arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Was haben wir in Vers 14 gelesen? Der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig ist ihrer, die ihn finden. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit schwer zu finden. Denn der Weg ist tatsächlich sehr schwer zu finden. So sagt es Jesus. Viele finden diesen Weg nicht. Wie sehr sie auch suchen, wie sehr sie sich auch bemühen. Und es ist absolut tragisch. Es ist eine absolute Katastrophe für die Menschen, weil der Weg laut Vers 13 in die Verdammnis führt. Direkt in die Hölle führt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, was auf der Suche nach Gott alles schiefgehen kann. Was sind die Gründe, warum so viele Menschen an diesem Leben scheitern und den Sinn des Lebens verpassen? Warum suchen so viele Menschen an der falschen Stelle? Warum erkennen sie nicht viel früher, was der richtige Weg ist? Warum sind sie so verblendet für die Wahrheit? Darüber wollen wir heute nachdenken. Darum soll es gehen. Und es ist mein Wunsch und Gebet, dass die Bibel zu uns spricht. Denn das hat ja Gott versprochen. Psalm 119, Vers 104. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gottes Wort macht klug. Gottes Wort gibt uns Licht, das uns den richtigen Weg zeigt. Und das ist unser Wunsch und Gebet, wenn wir jetzt auf diesen Text eingehen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Die Mehrheit liegt immer falsch. Tatsächlich, so steht es hier. Die Mehrheit liegt nicht manchmal falsch, oft falsch. Sie liegt immer falsch, wenn es um den Glauben geht. Lesen wir Vers 13. Sagt Jesus, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführet. Und ihrer sind viel, die Mehrheit, die darauf wandeln. Viel. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige ist ihrer, die ihn finden. Jesus sagt, es gibt zwei Wege. Breite Pforte, breiter Weg in die Verdammnis. Und darauf gehen die meisten Menschen. Enge Pforte, schmaler Weg, führt zum Leben. Und darauf gehen nur wenige Menschen. Der breite Weg ist bequem, ohne Anstrengung. Es ist der Weg der Mehrheit, sagt Jesus, der Weg der Masse. Es ist der Weg, bei dem wir nicht gegen den Strom schwimmen müssen. Es ist der Weg geprägt von eigenen Wünschen, von Vergnügen und Genuss. Es ist der Weg, der sich an dem orientiert, was mir Spaß macht und wozu ich Lust habe. Der breite Weg ist auch ein Weg der Sünde, weil es mir egal ist, was Gott über mein Leben denkt. Denn ich tue das, was ich für richtig halte und was meinen Vorstellungen entspricht. Ich denke, wir alle haben schon oft den Satz gehört, ich glaube in einen Gott, eine höhere Macht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Hölle gibt. Das kann doch nicht ein Gott der Liebe sein. Oder ich bin ein guter Mensch, ich lebe gut und ich bin sicher, Gott ist damit zufrieden. Keine Ahnung, woher diese Vorstellungen über Gott kommen. Aber so einen Gott gibt es nicht. So einen Gott finden wir nirgends in der Bibel. So einen Gott gibt es vielleicht in unseren Vorstellungen, aber so einen Gott gibt es auf keinen Fall in der Realität. Übrigens, alle eigenen Vorstellungen, die wir uns über Gott gemacht haben, sind vollkommen irrelevant für Gott. Sie haben keinerlei Bedeutung. Wenn wir keine Grundlage dafür in der Bibel finden, es ist völlig egal, was die Menschen denken. Oder glauben wir tatsächlich, Gott interessiert sich dafür, wie wir über ihn denken oder was wir von ihm halten? Glauben wir tatsächlich, Gott orientiert sich an unseren Vorstellungen? Merken wir uns, dass alle eigenen Vorstellungen über Gott entspringen, die eigenen Vorstellungen immer unserer Arroganz? Sie sind ein Zeichen von Stolz und Hochmut und völliger Selbstüberschätzung. Wie Menschen über Gott denken, wird am Ende unseres Lebens, wenn wir vor Gott stehen, wenn er uns richtet, keinerlei Bedeutung finden. Es wird niemand mehr interessieren. Es wird nicht mal drüber geredet. Wenn wir vor Gott stehen, dann wird jedem sofort klar, wie lächerlich unsere eigenen Vorstellungen über Gott waren. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 13, die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführet. Und ihre sind viel, die darauf wandeln. Der breite Weg führt in die Verdammnis. Der Weg der Masse führt in die Hölle. Das sage nicht ich, das sagt Jesus selber in seinem Wort. Und die Hölle ist etwas Furchtbares und Grausames. Endlose Qual und ewiges Leiden. Satan gefällt es nicht, wenn wir über dieses Thema reden. Aber gerade deshalb hat Jesus öfters über die Hölle als über den Himmel geredet. Denn die Hölle ist so furchtbar, dass Jesus uns warnen möchte. Und weil Jesus uns gewarnt hat, sollen wir auch die Menschen warnen. Verdrängen wir dieses Thema nicht und reden wir mit den Menschen über dieses Thema, weil es später ein böses Erwachen geben wird. Die Hölle ist der Ort der Qual. Siebenmal spricht die Bibel von Heulen und Zähneklappen. In Markus 9, Vers 45 erfahren wir über die Hölle. Und fahrest in die Hölle, in das ewige Feuer, da der Wurm nicht stirbt und dir Feuer nicht verlischt. Das heißt, die Hölle ist ewig und die Hölle erlaubt dir nicht zu sterben und das Feuer erlöscht auch nicht und so hat die Qual und das Leiden im Feuer kein Ende. In Offenbarung 14, ab Vers 9, finden wir eine der deutlichsten Beschreibungen im Neuen Testament über die Hölle. Dort wird uns berichtet, dass die Menschen den Wein des Zornes Gottes trinken und in der Hölle gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das ist Jesus Christus. Und dann lesen wir in Offenbarung 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das heißt, die Menschen, die keine Vergebung haben und in die Hölle kommen, werden in der Hölle Tag und Nacht furchtbar gequält. Sie haben keine Möglichkeit, diesem Ort der Qual zu entrinnen. Der Zorn Gottes wird sich über diese Menschen ergießen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wird nie zu einem Ende kommen. Es wird keine Hilfe und keine zweite Chance geben. Deshalb ist die Hölle so schrecklich, ein Ort der Qual. Deshalb sollen wir ja die Hölle nicht verniedlichen oder verschweigen, wie wir das oft machen. Da machen wir uns schuldig. Und es ist schlimm für die Leute, die in die Hölle gehen, wenn wir es ihnen nicht sagen. Das war der breite Weg, der Weg der Masse, der in die Verdammnis und damit in die Hölle führt. Und dann lesen wir in Vers 14, und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führet. Und wenige ist ihrer, die ihn finden. Der Weg zu einem Leben mit Jesus geht nur über die enge Pforte, einen schmalen Weg. Deshalb finden so wenige diesen Weg. Deshalb werden so wenige darauf aufmerksam. Viele übersehen diesen Weg, obwohl es keinen anderen Weg gibt, um wirkliches Leben zu finden. Wir können versuchen, was wir wollen. Ohne durch diese enge Pforte zu gehen, werden wir das Leben, das uns Jesus schenken möchte, nicht finden. Deshalb sagt Jesus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus ist die Tür zum wahren Leben. Jesus ist der Weg zur Vergebung von Schuld und Sünde. Das ist unendlich befreiend. Jesus ist der Weg zur Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. Zum Frieden, der höher ist als eine Vernunft. Das kannst du mit deinem menschlichen Verstand gar nicht begreifen. Wenn du mit Jesus lebst, wirst du nach 2. Petrus 1, 4 sogar teilhaftig der göttlichen Natur, wenn du die richtigen Prioritäten in deinem Leben setzt. Jesus verspricht uns einen Platz im Himmel, ein Leben in Gottes ewiger Herrlichkeit. All das, was ich jetzt aufgezählt habe, finden wir sonst nirgends. Du kannst versuchen, was du willst. Dieses erfüllte, wirkliche Leben gibt es nur bei Jesus. Alle anderen Wege sind eine Sackgasse. Ich bin mir ganz sicher. Aber warum ist diese Pforte so eng und der Weg zum Leben so schmal? Warum wird er so leicht übersehen? Warum werden uns so viele Angebote gemacht, die viel verlockender aussehen? Ich sage euch warum. Weil der Satan alles tut, um uns zu verführen. Deshalb leben wir in einer Zeit, ich habe es so überschrieben, maximaler Verführung. Das ist mein zweiter Punkt. Maximale Verführung, Vers 15 bis 20. In 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Der Satan oder der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er verbreitet Angst und Schrecken und er arbeitet mit allen Tricks, um uns zu verblenden und um uns zu verführen. Er will nicht, dass wir durch die enge Pforte zum wahren Leben gehen. Satan hat kein Interesse, dass du dieses erfüllte und herrliche Leben mit Jesus findest. Das Leben Jesus ist ganz sicher nicht einfach, dass mich da keiner falsch versteht. Aber das Leben mit Jesus garantiert uns, dass wir von seinem Frieden, von seiner Herrlichkeit und von großer Gelassenheit geprägt werden, weil wir Kinder Gottes sind, die von ihm geliebt sind und die immer in seiner Hand geborgen sind. Egal was passiert, egal was wir getan haben. Deshalb tut Satan alles, um uns zu verführen, damit wir die enge Pforte zu Jesus nicht finden. Deshalb sagt Jesus in unserem Text in Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Übrigens, Jesus hat immer vor falschen Propheten gewarnt. Falsche Propheten sind sicher religiöse Menschen. Wir lesen von ihnen zum Beispiel in Markus 12, Vers 28. Dort steht, seht euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Kleidern gehen und lassen sich gerne auf dem Markte grüßen. Also hier tragen falsche Propheten lange Kleider, sie wollen gegrüßt werden. Sie sind stolze Leute, sie legen Wert auf ihr Amt, auf ihre Position, auf ihre Ausbildung. Sie lassen sich nach Matthäus 23, Vers 9 bis 11 gerne Vater und Meister nennen. Falsche Propheten sind Menschen, die wie Schafe daherkommen. Man sieht auf den ersten Blick gar nicht, was sie vorhaben. Wisst ihr, Schafe sind harmlos, unschuldig, sanft, demütig. Schafe sind keine Diebe, Verbrecher, Trunkenbolde, Drogensüchtige, Hure oder sonstige Menschen, denen man vielleicht sofort ansehen würde, wie sie leben. Deshalb lesen wir in Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten. Denn diese Menschen, die wie Schafe daherkommen, sind inwendig, steht hier, reißende Wölfe. Reißende Wölfe sind brutale Tiere, die ihre Opfer vollkommen zerstören. Und weil man es den Menschen nicht ansieht, deshalb sind sie so gefährlich. Deshalb gibt uns Jesus Hilfsmittel, ein Erkennungsmerkmal, mit dem wir diese falschen Propheten sehr schnell entlarven können. Und das finden wir in den nächsten Versen. Ich lese nochmal Vers 16 bis 20. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Falsche Propheten oder Wölfe im Schafspelz erkennt man immer, sagt Jesus, an ihren Früchten. Das heißt, an ihrem praktischen Leben. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein fauler Baum bringt arge oder böse Früchte. Es kann nicht sein, dass ein guter Baum böse und ein böser Baum gute Früchte bringt. Das geht nicht. Was drin ist, kommt raus. Keiner kann sich auf die Dauer verstellen. Und wenn Menschen dir erklären wollen, was im Leben wichtig ist, wie man den Weg zum Leben findet, dann schaue ihr Leben an. Und wenn diese Menschen ihr Leben selber nicht in Ordnung haben, selber voller fauler Kompromisse sind, dann kannst du getrost vergessen, was sie sagen. Martin Luther soll gesagt haben, wenn du nicht weißt, welche Frucht der Baum hat, schüttle ihn. Das heißt, konfrontiere diesen Menschen mit seinen faulen Früchten, mit dem, was in seinem Leben nicht stimmt, und schau dir an, wie er reagiert. Wenn er mit Demut reagiert, mit Buße, mit Verständnis, dann ist es okay. Oder lässt er seine Hüllen fallen und greift dich an? Denn ein guter Baum bringt gute Früchte. Alle haben ja unsere Probleme, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? So ist es immer. Und ein Baum, der keine gute Früchte bringt, steht hier, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das Feuer ist immer ein Bild für das Gericht Gottes. Gott wird mit allen falschen Propheten, mit allen Wölfen im Schafspelz hart ins Gericht gehen, weil diese Leute viel Schuld auf sich laden und viele Menschen verführen. Aber jetzt lasst uns darüber reden, wie diese bösen, diese faulen Früchte bei den Wölfen im Schafspelz aussehen können. Was sind die Kennzeichen böser Früchte bei Menschen, die andere verführen? Um im Bild zu bleiben, das sind Dornen, die wie Trauben aussehen. Disteln, die wie Feigen aussehen. Faule Früchte, die wie gute Früchte aussehen. Unkraut, das wie Weizen aussieht. Wölfe, die wie Schafe daherkommen. Was sind die Kennzeichen böser oder fauler Früchte? Ich habe ein paar Kennzeichen zusammengeschrieben. Das erste Kennzeichen: Sünde wird verniedlicht. Sünde wird verharmlost, bagatellisiert, heruntergespielt. Das ist nur halb so schlimm. Das passiert doch jedem. Dabei sieht die Bibel das ganz anders. Jakobus 2, Vers 10. Denn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Johannes 8, 34. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Sünde zerstört dich, sie knechtet dich, sie versklavt dich, sie lügt dich an, sie verspricht dir Dinge, die sie nicht halten kann. Deshalb ist es immer ein Werk Satans, wenn Sünde verniedlicht oder heruntergespielt wird. Und wer dabei mithilft, ist ein falscher Prophet. Epheser 4, 30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Sünde betrübt den Geist Gottes in mir. Es nimmt dir jede Freude an deinem Leben mit Jesus. Jeder, der Jesus kennt, der weiß, wovon ich rede. Sünde wird verniedlicht. Das zweite: Gott wird vermenschlicht. Das heißt, Gott ist nicht mehr der allmächtige Gott, sondern Gott ist vergleichbar mit Menschen. Das ist vollkommen daneben. Denn Gott ist kein Mensch. Gott ist uns unendlich überlegen. Wir haben keine Ahnung, wie gewaltig und groß unser Gott ist. Wer Gott in die Nähe von Menschen bringt, ist ein Lügner, ein falscher Prophet. 4. Mose 23, 19: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Oder Offenbarung 1, Vers 8, dort sagt Jesus: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Drittes Merkmal böser Früchte: Menschen werden vergöttert. Falsche Propheten vergöttern Menschen mit Titeln, Menschen mit Macht und reiche Leute. Deshalb gibt die Bibel ein realistisches Bild von uns Menschen. Psalm 103, Vers 15 bis 16: Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Wir sind nackt geboren und wir gehen nackt von dieser Welt. Alles, was wir haben, bleibt hier. Und wenn Gott bei uns die Lichter ausmacht, dann sind wir nicht mehr zu finden. Ihre Städte kennen sie nicht mehr, steht hier. Jakobus 2, Vers 8 bis 9: So ihr das königliche Gesetz vollendet nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. So ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet gestraft vom Gesetz als die Übertreter. Da geht es um Leute, die berühmt und reich sind und wo man sich falsch gegen ihnen verhält, wo man Menschen vergöttert. Das vierte Merkmal, Kennzeichen fauler Früchte: die Wiedergutmachung eigener Sünde. Das hätten wir so gerne. Ich mache meine eigene Sünde wieder gut, weil ich so toll bin. Aber wisst ihr, das ist vollkommener Blödsinn. Wir sind so kaputt von der Sünde, wir können ohne geschenkte Vergebung niemals vor Gott gerecht werden. Wer glaubt, seine eigene Sünde wieder in Ordnung bringen zu können, der ist komplett auf dem Holzweg. der ist nichts anderes als blind für seine eigene Sünde. Das ist nur Hochmut und Stolz. Sprüche 16, 18, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und stolzer Mut kommt vor dem Fall. Oder Römer 3, Vers 23 bis 24, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder, also alle sind Sünder und Mangel des Ruhms, den sie an Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Jesus Christus geschehen ist. Wir können unsere Sünde niemals wieder gut machen. Gar nicht. Dann das fünfte Merkmal fauler Früchte. Eigene Buße wird hinausgezögert. Ein Leben mit Gott zu beginnen ist eigentlich sehr, sehr einfach. Es braucht nur Buße und Demut. Aber dazu sind wir zu stolz. Deshalb wird Buße hinausgezögert, solange wir können. Aber es gibt ihn zu spät, sagt die Bibel. Du kannst über Nacht nicht mehr da sein. Du kannst über Nacht tot sein. Und dann bist du nicht mehr in der Lage, dich für Jesus entscheiden zu können. Dann ist es zu spät und du bist auf dem Weg in die Verdammnis. Deshalb sagt die Bibel, schiebe die Buße nicht hinaus. Bitte Jesus um Vergebung deiner Schuld. Entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Hebräer 3, Vers 7 bis 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, als geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Hier wird Bezug genommen auf das Volk Israel, das das Reden Gottes 40 Jahre lang abgelehnt hat. Und am Ende haben diese Leute ihre Ablehnung mit der Verstockung mit ihrem Leben bezahlt. Deshalb ist so wichtig, dass wir die Buße nicht hinauszögern, sondern dass wir, wenn wir angesprochen sind, Buße tun und Jesus annehmen. Und dann habe ich noch einen sechsten Punkt. Es mag noch mehr geben, aber wir wollen es dabei mal belassen. Der sechste Punkt ist, Predigt über die Hölle wird vermieden. Habe ich selber oft gemacht. Jeder Mensch, der die Bibel liest, muss wissen, dass die Hölle ein furchtbarer Ort ist. Und wenn du die Bibel liest, dann siehst du, dass Jesus so oft vor der Hölle gewarnt hat. Aber wir wollen das nicht hören. Warum? Weil der Teufel, der Wolf im Schafspelz, die falschen Propheten das nicht hören wollen. Und jeder, der das nicht hören will, ist ein falscher Prophet. Es ist so. Du kannst doch nicht auf den Abgrund zurennen und es keinem sagen. Als der reiche Mann in Lukas 16 in der Hölle war, hat er furchtbar gelitten. Und deshalb sagt er in Lukas 16, Vers 24, Vater Abraham, erbarme dich und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Deshalb wollte der reiche Mann, dass seine Brüder von Lazarus noch einmal hören, wie schrecklich es ist, in die Hölle zu kommen. Und deshalb lesen wir in Lukas 16, Abvers 27, da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, nämlich den Lazarus, sendest, in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lasse dieselbigen hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so würden sie auch nicht glauben, ob jemand von den Toten aufstünde. Die Hölle ist schrecklich. Warum reden wir nicht darüber? Warum schämen wir uns für diese Bibelstellen, nachdem es eine Realität ist? Glauben wir etwa dem Wort Gottes nicht? Falsche Propheten, falsche Lehrer verschweigen diese Fakten. Die Tatsachen. Warum? Weil der Satan es nicht möchte. Das ist eine Katastrophe. Was für eine Verführung. Es wird für viele ein böses Erwachen geben. Wir haben es doch gelesen. Für die Mehrheit derer, die sich mit dem Glauben beschäftigen. Ohne eine Möglichkeit, es noch einmal zu korrigieren. Das war mein zweiter Punkt. Maximale Verführung. Wir leben in einer Zeit maximaler Verführung. Alle Kennzeichen dieser bösen Früchte sind allgegenwärtig in unseren christlichen Kirchen und Gemeinden. Deshalb sagt Jesus in Vers 15, seid euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Es hat der dritte und letzte Punkt. Es braucht eine radikale Umkehr. Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ich möchte gerne kurz etwas zu dem Wort Himmelreich sagen, weil das hochinteressant ist. Wenn Jesus vom Himmelreich spricht, dann spricht er gegenüber den Juden, er hat ja zu den Juden damals geredet, immer von dem Reich, das Gott tatsächlich auf dieser Erde im tausendjährigen Reich aufrichten wird. Und wenn dieses Reich gemeint ist, steht übrigens in der alten Lutherbibel immer Himmelreich. Bei neueren Übersetzungen ist es ziemlich durcheinander geraten. Und dieses Reich auf der Erde, dieses Himmelreich, hatte Gott übrigens dem Abraham schon in 1. Mose 12 versprochen. 1. Mose 12, Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und Gott hat diese Verheißung, dass er mit dem Volk Israel dieses Reich bauen wird, immer wieder unterstrichen. Er hat einen Bund gemacht, als dem Ehepaar Abraham und Sarah mit beinahe 100 Jahren einen Sohn versprochen hat, in 1. Mose 17, Vers 7 bis 8, da sagt Gott zum Abraham, und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir bei ihren Nachkommen, dass ein ewiger Bund sei. Also es geht um einen ewigen Bund, nicht einer, der irgendwann aufhört. Also, dass ich dein Gott sei und deines Samens nach dir und will dir und deinem Samen nach dir geben das Land, dass du ein Fremdling ihnen bist, nämlich das ganze Land Kanaan zur ewiger Besitzung. Und will ihr Gott sein. Gott hat diesen Bund mit dem Volk Israel immer wieder bestätigt und hat ihn nie zurückgenommen. Zum Beispiel bei der Opferung Isaaks, 1. Mose 22 oder in 2. Samuel 7, als David für Gott einen Tempel bauen wollte. Und wenn Jesus hier sagt in Matthäus 7, 21, es wird nicht alle zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, dann geht es lehrmäßig für die Juden um das tausendjährige Reich, das, wo Jesus wiederkommt. Aber wir können diese Aussagen auch auf uns heute übertragen und auch geistlich und geistig interpretieren. Denn es reicht auch für uns nicht aus, Herr, Herr zu sagen. Es reicht nicht aus, nur christlich zu sein, nur oberflächlich Jesus zu bekennen und sich nicht nach seinem Willen zu richten. Denn der Wille Gottes ist klar formuliert. Ist interessant, in Johannes 6, müsste man eigentlich die Verse davor noch lesen, aber ich lese mal nur Vers 40. Das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, der Wille des Herrn, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tage. Das heißt, es ist der Wille Gottes, dass wir an Jesus glauben, weil wir nur in Jesus das ewige Leben bekommen. Jesus starb stellvertretend für unsere Sünde. Wir kennen das, Johannes 3, 16 bis 17. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig würde. Allerdings müssen wir diese Vergebung annehmen. Ohne eine klare Bekehrung gehören wir nicht zu Jesus. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Uns Menschen fällt es schwer, Jesus anzunehmen, weil wir stolz sind, weil wir nicht einsehen, dass wir Vergebung brauchen. Aber es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Deshalb sagt Jesus in Markus 1,15, als er angefangen hat zu predigen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und die Frage ist immer, hast du Buße getan? Hast du Jesus eingeladen, der Herr deines Lebens zu sein? Wenn es jemand gibt, der das nicht getan hat, dann ist es der einzige Weg zu Gott, Buße zu tun und zu beten. Und es ist so einfach eigentlich. Und wer Hilfe braucht, mit dem kann man gerne zusammen beten. Deshalb sagt Jesus in Vers 22 bis 23, weil es eben viele gibt, die das nicht gemacht haben, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Habt ihr das gehört, was hier steht? Viele werden zu mir sagen an jenem Tage. Das heißt, sehr viele, die glauben, dass sie Christen sind, sind gar keine Christen. Sie gehören vielleicht zu einer Kirche oder Gemeinde, aber sie gehören nicht zu Jesus. Sie haben nie wirklich Buße getan, nie Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen. Sie haben sich ihren eigenen Weg zu Gott gesucht. Und weil es ein eigener Weg war, war er falsch. Und wenn hier von jenem Tage die Rede ist, dann ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt, nach der großen Trübsalung die Völker richten wird, bevor das tausendjährige Reich beginnt. Wie wir es in Matthäus 25, Abvers 31 finden. Und es ist kaum zu fassen, was die Menschen, die nicht zu Jesus gehört haben, alles getan haben, um wie Christen auszusehen. Sie behaupten, wir haben in deinem Namen geweissagt. Wir haben in deinem Namen Teufel ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen viele Taten getan und Wunder vollbracht. So sehr waren diese falschen Propheten in der Lage, Menschen zu täuschen. Ihr ganzes Auftreten sah vollmächtig und beeindruckend aus. Man konnte den Eindruck gewinnen, das sind Menschen voll Geistes. Das sind Menschen, die es ernst meinen. Aber es war der falsche Geist in ihnen. Sie waren besessen von satanischen Mächten. Sie repräsentieren den Geist Satans. Deshalb sagt Jesus zu diesen Menschen, als er sie richtet, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Und damit kamen all diese frommen Leute in die Verdammnis, in die Hölle. Er sagt, ich kenne euch nicht als meine Nachfolger. Ihr seid nicht meine Kinder. Ihr seid nicht meine Gläubigen. Auch wenn es so fromm ausgesehen hat. Wie konnte so etwas passieren? Wie konnten sich so viele Menschen in diesem Irrtum befinden? Ich sage euch warum. Sie sind verführt von falschen Propheten. Von Menschen, die nicht die Wahrheit über Gott und über unsere Schuld sagen. Von Menschen, die nicht durch die enge Pforte gegangen sind. Deshalb haben wir gelesen, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihre sind viel, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige ist ihrer, die ihn finden. Ohne Buße, ohne Vergebung gehen wir in die Hölle, egal wie fromm wir daher schwätzen. Wer nicht seine Sünde vor Gott bekennt und sich demütigt vor Gott, ist für immer verloren. Ein bisschen fromm ist komplett sinnlos. Es bringt dich in die Hölle. Und wenn du nicht zu Jesus gehörst und Jesus wiederkommt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Ist uns das bewusst? Lassen wir uns nicht verführen. Hören wir nicht auf die falschen Propheten, auf die Lehrer, die Gottes Wort verdrehen. Ich wünsche mir so sehr für mich, dass das mein Herz mehr berührt. Es geht um alles oder nichts. Es geht um Himmel oder Hölle. Es geht um ewige Rettung oder ewige Verdammnis. Jesus hat es so oft in seinem Wort wiederholt. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Es braucht eine radikale Umkehr, um zu Jesus zu gehören und ewiges Leben zu haben. Und Jesus lädt alle Menschen ein, Buße zu tun, ihn anzunehmen. Und dann gibt er uns seinen Geist, dann verspricht er uns ewiges Leben und dann nimmt er das nicht mehr zurück, obwohl wir so kaputt von der Sünde sind. Aber dann stehen wir unter seiner Gnade. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht verführen lassen von all dem, was in unserer Welt so fromm daherkommt, sondern dass wir uns an Gottes Wort halten und es so nehmen, wie es dasteht. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Präge es uns ein, Herr. Mach uns unsere Verantwortung bewusst. Vergib, Herr, wo wir selber falsche Propheten, falsche Lehrer waren, wo wir uns nicht ganz hinter dein Wort gestellt haben. Wo wir dachten, wir müssten das anpassen, dass es für die Menschen besser passt. Was für ein Blödsinn, Herr. Herr, wir wollen so nehmen, wie es dasteht, dir gehorsam sein und dich bitten, dass viele Menschen sich zu dir bekehren. Dass Menschen dich finden und nicht am Ende vor dir stehen und du kennst sie nicht. Das wäre schlimm. Wir bitten dich, für all die Menschen, mit denen wir Beziehungen haben, für unsere Kinder und Kindeskinder, für unsere Verwandten, für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, dass wir ein Zeugnis sind für dich, dass viele sich zu dir bekehren, Herr. Amen.